Geek Talk, der europäische Tech-Podcast.
Herzlich willkommen zu einer weiteren Geek Talk-Episode mit der Nummer 2322. Heute wieder mal, wie ihr vielleicht am Cover erkennen könnt, mit einer Sonderfolge. Im heutigen Podcast geht es um das Thema 5G. Was ist das überhaupt? Und dazu habe ich mit dem Gordon Priebe und dem Tom Vierke von AVM gesprochen. Und da sind wir ein bisschen zuerst durch die Geschichte. Wo hat das Ganze begonnen? Wo ging das rüber? Also LTE, GPRS, ihr kennt alle noch diese Stufen. Außer ihr seid ganz jung, dann seid froh. Und eben heute 5G. Was ist überhaupt 5G? Was zeichnet 5G aus? Was hat 5G für Möglichkeiten? Und wo geht da die Zukunft hin? Also, somit, ich wünsche euch viel Spaß und viel Vergnügen mit der Episode. Fragen wie immer in die Kommentare über Social Media. Ihr wisst ja, wie das Ganze funktioniert. Und dann würde ich sagen, Gordon und Tom, stellt euch doch mal kurz vor für unsere Hörenden. Wer seid ihr? Was macht ihr? Warum seid ihr hier?
Ja, ich bin Gordon. Ich bin jetzt seit über 20 Jahren bei AVM. Ich glaube, Tom kann da sogar mitziehen. Bin im Bereich Presales Education tätig, also alles, was so rund um Schulungen und Veranstaltungen läuft. Und da sind wir natürlich auch immer viel mobil unterwegs und nutzen ja auch schon ganz aktiv 5G.
Genau, mit dir haben wir ja schon etliche ist übertrieben, aber einige Episoden aufgezeichnet. Die letzte war zum Thema Glasfaser. Wir hatten schon was zu Wi-Fi 6 und was war davor? Ich kann gar nicht so weit scrollen.
Ich glaube, wir hatten tatsächlich auch einmal die Geschichte der Fritzbox.
Stimmt, die Geschichte der Fritzbox. Wir werden das natürlich alles in den Shownotes auf geektalk.ch oder im Podcatcher euer Vertrauens verlinken. Und mit dir dabei ist der Tom. Tom, dich kennen die Hörenden noch nicht.
Genau, ich bin Tom. Neu bin ich auch nicht, aber in der Tat hier beim Podcast bin ich zum ersten Mal jetzt präsent. Ich bin seit 2014 bei AVM Produktmanager, aber wie Gordon schon sagte, schon geraume Zeit länger hier bei AVM tätig. Als Produktmanager betreue ich Mobilfunk und Telefonie seit Beginn an, seitdem ich diese Position übernommen habe. Und vorher hatte ich im technischen Support, Produktmanagement Support, das ist so eine Third-Level- und Koordinationsaufgabe, wo ich auch diese beiden Schwerpunkte schon vorher betreut habe.
Und ihr beide seid jetzt heute da, weil wir ein bisschen über 5G und deren Möglichkeiten sprechen möchten. Doch bevor wir uns in das Thema stürzen, ganz spontan und unvorbereitet, Tom, was war dein erstes AVM-Produkt, was du in Nutzung hattest?
Ja, das erste AVM-Produkt, was ich in Nutzung hatte, oh, ja. Das geht jetzt aber ganz weit zurück. Das war tatsächlich eine Fritz-Card, eine ISA-Card. Ich glaube, die hieß Fritz-Card Classic. Das war das erste Produkt und ziemlich zeitgleich kam dann auch gleich noch eine B1 dazu.
Was war das bei dir, Gordon?
Also bei mir war es auch definitiv eine Fritz-Card ISDN. Es war nicht die Plug-and-Play, es war noch die man erst installiert hat, dann den Jumper gesteckt und dann eingebaut. Also erst Software.
Das ist die Klassik.
Die Klassik. Erst die Software installieren, dann den Jumper stecken, dann einbauen. Das war auch mein erstes AVM-Produkt.
Also wirklich ganz, ganz weit vorne.
Und zwar vor AVM, bevor ich bei AVM angefangen habe. Also das war 1995.
Bei mir auch.
Ei, caramba, das... 2 Jahre, bevor ich ins Internet gekommen bin. Dann würde ich doch sagen, parallel dazu gab es ja schon ganz langsam, aber sicher das mobile Netz. Was war, bevor wir ins 5G einsteigen, was war so zwischen LTE, also zwischen 1G oder dem ersten Mobilfunkstandarden und LTE? War da AVM schon mit dabei mit Produkten?
Ja, waren wir tatsächlich. Also das ging ja, dieses G steht immer für Generationen. Wir rechnen ja Mobilfunk in Generationen, wobei das tatsächlich, wie auch bei Menschen, die wachsen, die Generationen so ein bisschen fließend sind. Oft wird immer schon was weiterentwickelt, was dann in der nächsten Generation erst so zum Einsatz kommt, aber es ist eigentlich ein fortlaufender Prozess. 1G, das war so um die 80er, das war ja wirklich reine analoge Telefonie. 2G, da ging es ja dann schon los mit Datendiensten, also SMS, MMS waren ja da ganz große Themen. Und Ich überlege gerade, wir sind, glaube ich, jetzt bei 3G eingestiegen. Wir hatten ja mal ein Produkt, Fritz GSM hieß das. Das ist wirklich ganz, ganz lange her, wo es genau darum ging, auch für uns selber, wenn man unterwegs ist auf Veranstaltungen, dass man halt mal eine Datenverbindung hat. Und das war tatsächlich für 2G, das ging auch auf GPRS. Da haben wir noch Schulungen zu Timeslots gehalten. Mit bahnbrechenden 9,6 Kilobit konnte man da also Daten aus dem Internet ziehen. Und das war ja dann so die Generation 2,5, 2,75 werden sie auch genannt. Das war dann GPRS Edge. Da ging es ja dann schon bis 500 Kilobit. Und mit 3G, das war dann wirklich der große Durchbruch für die Datenübertragung. Das war ja dann auch Wegbereiter für 2002 war das. Da kam ja BlackBerry auf den Markt. 2007, 2008 das iPhone, was ja dann wirklich alles nochmal auf den Kopf gestellt hat. Und das wurde dann erst durch 3G ermöglicht, wo wirklich die Daten dann ja auch im Vordergrund mitstanden und nicht mehr nur die Telefonie. Aber wir sind so gesehen mit Mobilfunk auch schon seit der zweiten Generation mit Fritz GSM dabei gewesen.
Ich denke 1998 oder so war das.
Das waren noch ganz andere Zeiten, ein ganz anderes Internet. Da hat sich ja einiges getan. Was hat LTE verändert?
LTE war dann nochmal so die vierte Generation, ist ja 4G, wobei manche sagen 3,9G, da sieht man schon, die Generationen sind fließend. LTE hat ja nochmal einen deutlich größeren Augenmerk auf Daten gesetzt, vor allem auf Übertragungsgeschwindigkeit, also die Menge, die man übertragen kann, aber auch die Latenz. Und das haben wir nämlich gerade festgestellt, dass wir mit Fritz GSM mit Edge, also noch 2G, wunderbar Daten übertragen haben. Wenn man ja heute am Handy, am Smartphone nur eine Edge-Verbindung hat, braucht man es eigentlich gar nicht erst probieren. Und das Hauptproblem ist ja da auch die Latenz, weil wir haben da fast eine Sekunde Verzögerung, damit Daten übertragen werden. Und da brechen die meisten Anwendungen einfach vorher ab und sagen, Timeout, das dauert viel zu lange, da machen wir nicht mit.
Das Gerät ist nicht mehr im Internet.
Genau, das reagiert offensichtlich nicht, der ist weg. Wir brechen die Verbindung ab. Und 3G war ja schon besser, aber gerade für Echtzeitanwendungen, also so Video-Streaming, Videokonferenzen, Gaming, war es halt eigentlich immer noch zu hoch, oder was heißt, eigentlich war es zu hoch. Und 4G hat also höhere Datenraten gebracht, aber eben auch nochmal eine deutlich bessere Latenz, die ja schon ansatzweise vergleichbar mit dem ist, was wir sonst aus den Festnetzverbindungen kennen. Und ganz wichtige Sachen war natürlich generell bei der Entwicklung hin zu mehr Geschwindigkeit, dass ein immer breiteres Frequenzband genutzt wird für die Datenübertragung. Und das kriegt man ja auch so mit, dass ja dann auch mit jeder neuen Generation irgendwie wieder Frequenzen versteigert werden, weil die einfach benötigt werden, um wieder mehr Bandbreite nutzen zu können. Also wir haben da zum Beispiel mit 20 MHz dann gearbeitet. Das ist schon vergleichbar mit dem, was wir auch bei WLAN 2,4 GHz nutzen. Und eine andere große Möglichkeit, um mehr Datenraten rauszuholen, ist das MIMO, also mehrere Antennen verwenden, mehrere Datenströme gleichzeitig zu senden.
Multiple In-Out.
Genau, das nutzen wir bei WLAN ja auch seit WLAN N, dass wir halt einfach durch mehrere Antennen die Datenrate wirklich vervielfachen können. Das wäre mit 3G eigentlich auch schon gegangen, aber wirklich zum Einsatz kam es erst mit LTE. Und dadurch haben wir dann ja da auch wirklich deutlich höhere Datenraten erzielen können. Das geht ja bis heute bis zu 1 Gigabit, ist ja auch über LTE möglich.
Das ist ja mit den Jahren auch gesteigert oder hat sich gesteigert und immer wieder neue Möglichkeiten geboten.
Genau, daran sieht man, das ist ja auch Long-Term Evolution, ist ja auch LTE. Also man sieht, das ist halt nicht, dass einmal ein Standard gemacht wird, wie es ja so ein bisschen bei WLAN ist, der wird dann verabschiedet, dann ist er so, bis der nächste Standard kommt. Und Mobilfunk ist halt wirklich dauernd in Bewegung. Und LTE ging, glaube ich, mit 50 Megabit los anfangs und jetzt eben inzwischen bis zu 1000 Megabit. Einfach durch diese konstante Weiterentwicklung von immer neuen Möglichkeiten, Frequenzbändern, die da genutzt werden, um immer mehr rausholen zu können.
Wir sind schon bei 2 Gigabit.
Wir sind sogar schon bei 2 Gigabit. Ja,
also im Standard sind schon 2 Gigabit festgeschrieben. Es gibt auch schon Modems mit 2 Gigabit Durchsatz. Wobei das alles theoretisch ist. Die Netzseite bietet solche Möglichkeiten in der Regel gar nicht ab.
War damals, als LTE kam, das erste Mal, dass so richtig hohe Preise, also zumindest außerhalb der Schweiz richtig hohe Preise für die Versteigerung bezahlt wurde, oder ist das erste Mal richtig in die Medien gekommen?
Nee, bei uns war es 3G.
War es 3G?
In Deutschland war es 3G, deswegen, das ist jetzt ein deutscher Insiderwitz, UMTS, 3G ist ja UMTS. Genau. Und damals war der Bundeskanzler der Herr Schröder und UMTS stand auch für unsere Milliarden trösten Schröder.
100 also, Milliarden in der Versteigerung, ja. Das war bahnbrechend.
Also 3G ist für richtig viel Geld über den Tisch gegangen, was sich dann, glaube ich, auch gerade in Deutschland in den Mobilfunktarifen niedergeschlagen hat durchaus.
Naja, irgendwie waren die Hoffnungen enorm auf 3G. Ich erinnere mich dunkel an so einen Buchstabenkürzel namens Web. WAP. Das galt als der Durchbruch für das Internet nicht Smartphone, sondern die Dinger hießen dann ja doch Mobiltelefon, Handy in Deutschland. Und das ist eigentlich ein Rohrkrepierer gewesen. Also die gesamten 100 Milliarden konnte die deutsche Mobilfunk-Provider-Landschaft in die Tonne treten. Und erst mit LTE ist das Ganze dann produktiv geworden. Also einige der Frequenzen sind dann ja bei LTE durchaus weiterverwertet worden. Spätestens heute werden sie ja auch genutzt. Aber die Frequenzen hatten eine Laufzeit. Also auf die Laufzeit gesehen, wo das bezahlt wurde, das hat sich überhaupt nicht refinanziert.
Das kann ich mir vorstellen. Und da hatten wir ja verhältnismäßig Glück. Unsere Lizenzen gingen deutlich günstiger über den Ladentresen.
Und bei 5G hatten wir das gleiche Spiel wieder. Da haben sich ja die Provider fest vorgenommen, diesmal nicht diesen Wahnsinn mitzumachen. Und am Ende sind sie dann doch wieder in die Höhe gegangen ohne Ende und haben, glaube ich, deutlich mehr bezahlt, als sie eigentlich wollten ursprünglich.
Das tut aber eigentlich weh, historisch gesehen.
Aber in einer anderen Dimension. Aber es ist halt, wir brauchen halt die Frequenzbänder und die sind halt endlich und die will natürlich irgendwie jeder gerne haben. Und das ist natürlich, ja.
Da möchte natürlich jeder mitspielen.
Ja.
Ist ein Zukunftsmarkt, dieses Internet. Ja, und eben mit LTE gab es dann auch, ich mag mich erinnern, die 6820 LTE.
Wir haben gestartet mit der 6840 und dann kamen noch die 6810 und die 6842 kurz danach. Die 6820 ist erst in 2016, Ende 2015, Anfang 2016 erschienen. Die ersten Produkte, die wir hatten, das waren 100 Mbit Geräte. Das ist LTE Kategorie 3. Mhm. Diese 50 Mbit, das wäre Kategorie 2 gewesen. Die haben wir nie betreten, dieses Terrain haben wir nie betreten. Wir sind dann gleich mit Kategorie 3 eingestiegen und das war auch die Realität in den Netzen von Anfang an, in den LTE-Netzen, die produktiv im gesamten deutschsprachigen Raum, eigentlich in ganz Europa dann aufpoppten. Und diese 6840, das war 2010, 2011 haben wir die 2010 vorgestellt, 2011 in den Markt gebracht. Die hat uns auch sehr lange begleitet, bis, glaube ich, 2017. Das war ein Äquivalent zur 7390, 7490, so ein etwas dazwischen liegen. Und ja, war ein recht leistungsfähiges Produkt. Und ein guter Start für uns in die Mobilfunkwelt im Rahmen der Fritzbox.
Für mich war es die 6820 LTE, vor allem mit dem Ansatz, mobil unterwegs zu sein. Wir haben ja meistens das Glück, in den Zügen auch Steckdosen zu haben und somit konnte man das dann betreiben oder eben bei den Eltern oder irgendwo in Häusern, wo man nicht so gutes Netz hat, konnte man seine geliebte Fritzbox mitnehmen. Das war für mich der Einstieg ins mobile Netz. Das schaut ja heute schon ein bisschen anders aus.
Ja, die 6820, die haben wir bis heute. Ja,
die ist bis heute noch drin. Aber jetzt neu, also neu, in der Version 3.
Was ja, hat das damit richtig, auf sich? Das hat damit auf sich, dass uns diese Modems immer wieder abgekündigt werden, die wir verbauen. Irgendwann sind sie einfach nicht mehr da, die laufen aus, es gibt keinen Support mehr, da werden einfach nicht mehr produziert. Dann müssen wir schauen, machen wir ein ganz neues Produkt oder finden wir ein Modem, was einfach zum bestehenden Produkt passt und dann gibt's halt eine neue Version, wenn wir ein gut passendes Modem finden, was auf dem Bestandsgerät weiterverwendet werden kann. Und das Produkt ist immer noch gut verkaufbar und insofern haben wir uns umgeschaut nach einem soliden Ersatzmodem und das ist uns gelungen.
Interessant zu wissen. Dann würde ich sagen, gehen wir doch langsam mal in Richtung weg von LTE, von 4G zu dem ominösen neuen 5G. Ja. Was ist 5G?
Die fünfte Generation, genau. Also wieder die Weiterentwicklung. Wieder ganz klar mit dem Fokus, nochmal mehr Datenrate zu ermöglichen und auch nochmal die Latenz drastisch zu reduzieren. Auch wieder gerade im Hinblick auf die immer mehr Echtzeitanwendungen, die wir heute nutzen. Und wo dann aber auch Sachen reingehören, dass ja bei 5G ist ja ein Fokus jetzt auch nicht nur darauf zu sagen, wir haben dann irgendwie das Handy, das Smartphone, sondern auch das ganze Thema Maschinenkommunikation, dass also immer mehr Geräte einfach, Internet of Things ist ja da so das Thema, auch irgendwie ins Internet wollen. Und auch da spielt ja mitunter die Latenz eine wichtige Rolle, dass wenn man jetzt im Smart Home oder wo auch immer bestimmte Geräte, Sensoren hat, die dann Informationen senden oder angesteuert werden wollen, dass da die Latenzen einfach runtergehen. Und da sind halt mal wieder neue Verfahren zum Einsatz gekommen, die das ein bisschen verbessern. Mal wieder höhere Bandbreiten genutzt worden. Also wir hatten bei LTE 20 MHz breite Kanäle, bei 5G bis zu 100. Und also dadurch halt auch wieder eine Vervielfachung der Geschwindigkeit. MIMO wurde weiter ausgebaut. Also wir können oder nutzen ja noch mehr Antennen jetzt auch gleichzeitig, um die Datenrate zu erhöhen. Und haben damit vor allem ja auch erstmals echte Alternativen zu einem Festnetzanschluss. Und das kann jetzt, sei es wie bei dir, Martin, wenn du unterwegs bist und sagst, ich möchte unterwegs genauso mobil arbeiten können, wie wenn ich zu Hause an meinem DSL- oder Glasfaseranschluss hänge. Aber natürlich auch so Themen, dass auch gerade in der Industrie, im Business vielleicht irgendwo Standorte sind, wo jetzt auf einmal Geräte stehen, die eine Internetverbindung brauchen, wo aber weit und breit keine Leitung liegt, die man nutzen könnte.
Wo das WLAN nicht hinreicht oder gar keines vorhanden ist, ja.
Die Vision ist vor allen Dingen stark hochgekommen mit 5G, dass man Städte eben komplett, die Stadtmöblierung, die da ist, die Papierkörbe, die im öffentlichen Raum stehen etc., dass alle diese Dinge, die es im Stadtraum gibt, dass die eben auch mit 5G-Geräten ausgestattet werden, die extrem wenig Energie verbrauchen, die einfach nur ganz selten dann auch senden, nämlich dann, wenn der Papierkorb voll ist, dann sendet er, ich will geleert werden. Und das ist so ein bisschen die Idee dahinter. Ob das alles kommen wird, das sei dahingestellt. Ja, aber die Idee ist da und wir müssen aber schauen, wird es so oder wird es nicht. So manche Vision hat sich mittlerweile auch schon auf 6G verschoben.
Manche Visionen sind vielleicht wie bei 3G, die werden einfach nicht wahr.
Ja, das mit den Latenzen, diese eine Millisekunde Latenz, die für 5G im Raum steht, bis zu einer Millisekunde Latenz, das hat sich dann in der Praxis doch eher gezeigt, das ist ein theoretischer Wert. Wir liegen eher so bei minimalen, wenn wir perfekte Netzbedingungen haben, 6 bis 8 Millisekunden. Und das ist schon eher selten. Und mit einer Millisekunde kann die Industrie ganz andere Sachen machen als mit 6 bis 8 Millisekunden.
Definitiv. Du hast schon ein bisschen, Gordon, angesprochen, was so die Unterschiede sind zu vorherigen Generationen mit mehr Bändern etc., mehr oder weniger Latenzen. Gibt es sonst noch Vorteile, die uns dieses 5G bietet?
Ja, das sind ja die wesentlichen Vorteile, dass wir höhere Geschwindigkeiten haben, geringere Latenzen. Das ist das, was ja der Anwender im Endeffekt will, wie das jetzt technisch umgesetzt ist ja dem Smartphone-User, dem mobilen Surfer dann letztendlich egal. Hauptsache, das funktioniert irgendwie. Mhm. Was natürlich auch, was Tom angesprochen hat, eben auch diese Vision zu sagen, Internet of Things, wir wollen gerade in Städten ein flächendeckendes Netz haben, wo alles irgendwie vernetzt sein kann. Das heißt also, die Funkzellen, wir haben jetzt halt nicht, was wir sagen, da ist jetzt ein Mast. Ein Mast besteht schon wieder aus mehreren Zellen. Das heißt, die Zellen werden kleiner, sodass dann letztendlich wieder mehr Teilnehmer auch bedient werden können. Das ist ja auch so ein Thema bei 5G. Da steht auch so Zahlen im Raum, dass man sagt, eine Zelle kann 100-mal mehr Geräte bedienen, als eine LTE-Zelle das getan hat. Wobei das natürlich auch mal wieder zu sehen ist, fallweise, da reden wir dann von solchen Geräten wie der Papierkorb, der irgendwie, wenn er voll ist, einmal ein Signal sendet. Wenn jetzt tatsächlich Handys, Smartphones oder Geräte, die einfach wirklich Datentraffic erzeugen, die wirklich aktiv sind, dann werden das sicherlich nicht 100-mal mehr sein, weil am Ende muss ja dann doch wieder die Bandbreite auf dem jeweiligen, in der jeweiligen Zelle geteilt werden und da gibt es einfach immer Grenzen und deswegen sagt man so, in der normalen Nutzung, wie wir es jetzt so als Endanwender machen, reden wir da von etwa genauso viel Geräten wie bei LTE und da reden wir von 200 bis, je nach halt, was da gemacht wird, 400 Geräten. Aber es können halt mit 5G tatsächlich nochmal deutlich mehr Geräte in die Funkzelle rein, wenn es halt wirklich um so eine reine Kommunikation geht. Ich melde ab und zu mal ganz kurz ein Paket und gebe eine Statusinformation ab.
Genau, das ist ja etwas, du hast ja vorher auch angesprochen, mit mehr Leute reingehen. 5G ist ja auch in dem Sinn, Anführungszeichen, Shared Medium, also es nutzen dann gleichzeitig mehrere Nutzer. Wenn ich jetzt, wie wir zu Hause, ein 5G-Modem haben und mit dem ins Netz gehen, statt über Fiber oder über den DSL-Anschluss, verkraftet das so eine 5G-Antenne überhaupt, wenn das jetzt plötzlich nicht nur ich, also wir als Familie machen, sondern das halbe, gut, wir können jetzt gut sagen, wir sind ein Dorf.
Aber der ganze Kanton.
Genau.
Ja klar, also das gilt nach wie vor bei allen Funktechnologien, es ist immer ein Shared Medium, ob das nun WLAN ist, LTE, 5G und im Endeffekt, das hat immer letztendlich ja die spannende Frage auch für den jeweiligen Netzbetreiber zu gucken, wie klein, wie engmaschig muss ich mein Netz ausbauen, damit ich die Userzahl, die da auf mich zukommt, dann halt auch vernünftig bedienen kann. Da sind halt auch solche Sachen zu berücksichtigen, deswegen kann man das auch gar nicht so ganz pauschal sagen, dass jetzt auch eben die Signalgüte eine Rolle spielt. Also wenn man sich rein das, was auf dem Frequenzband genutzt wird an Kapazitäten, an Ressourcen, ein Gerät, was halt weiter weg ist und eine schlechtere Verbindung hat, braucht dann zum Beispiel auch mehr Ressourcen als ein Gerät, was eine sehr gute Verbindung hat. Deswegen kann man immer gar nicht so pauschal sagen, da gehen immer 100-mal mehr rein. Wenn da halt mehrere Leute mit schlechten Verbindungen drin sind, dann passen da letztendlich auch weniger rein vernünftig, als wenn die alle eine sehr gute Verbindung haben. Aber da ist natürlich immer der jeweilige Netzbetreiber gefragt, dann festzustellen, dass er sagt, oh, jetzt ist nicht nur der Martin online, sondern auf einmal das ganze Dorf. Und ich merke, das wird langsam ein bisschen eng in der Zelle. Ich muss vielleicht mal gucken, dass ich da noch eine Zelle dazu baue, dass ich das wieder verteilen kann.
Also mehr als eine Antenne im Dorf.
Man kann das sehr plastisch sich auch klar machen, an wo, vor welcher Herausforderung die Anbieter stehen, die Provider stehen. Wenn man mal vergleicht, ich habe ein Stadion, wo potenziell 100.000 Menschen reingehen, auf sehr engem Raum. Und ich habe ein Dorf oder eine Stadt, wo Menschen wohnen und wo normale Wohnfläche ist und nicht Einkaufsfläche. Da sind dann ganz andere Anforderungen. In der Wohnfläche, da sind ein paar hundert Leute auf einem Quadratkilometer oder tausend Leute auf ein paar tausend Leute auf einem Quadratkilometer. Im Stadion sind 100.000 auf einem Quadratkilometer. Dann brauche ich natürlich viel, viel mehr Zellen, viel leistungsfähigere Anbindung der Zellen in dem Stadion-Szenario. Oder im öffentlichen Raum habe ich eine normale Nutzungskalkulation vom Provider, der hat evaluiert, dass in dieser Region so und so viele Leute pro Stunde durchlaufen und eine Maximalbelastung X besteht. Und jetzt kommt es plötzlich zu einer Demonstration, zu einer Massendemonstration, die ziehen durch denselben Raum, dann bricht das Netz zusammen. Ja, einfach, weil die Kalkulation nicht mehr stimmt. Die Kalkulationsgrundlage ist schlichtweg falsch für den Anwendungsfall dann.
Das kennen wir ja von früher noch von Silvester.
Ich wollte sagen, das kennt man von Silvester. Genau,
Silvester, Brandenburger Tor, da bricht alles zusammen.
Auch so, weil dann damals noch das müssen noch 2G-Zeiten gewesen sein, vielleicht auch 3G, wenn man dann die obligatorischen SMS-Nachrichten um 0 Uhr schicken wollte, ging einfach nicht.
Man musste um 10 Uhr schon beginnen oder erst am nächsten Morgen, weil um Mitternacht herum bis 1, 2 ging einfach gar nichts mehr.
Genau. Weil da war dann auch auf einmal Spitzenlasten da, die vorher nicht kalkuliert waren und die dann auch gar nicht bedient werden konnten.
Ja, für ein professionell organisiertes Massenereignis muss man heutzutage dafür Sorge tragen, dass es entsprechende Kapazitäten auch mobilfunkseitig gibt.
Dass das funktioniert und eben schauen, was da ist, wer potenziell nutzen könnte oder möchte und dann das einrechnen.
Genau.
Ja, dann hoffe ich, dass wir eine zweite Antenne bekommen und oder andere nicht auf die Idee kommen, es gleich zu tun wie wir.
Sonst muss noch ein bisschen Werbung für LTE machen.
Genau, kauft mehr LTE.
Vielleicht ein Dauermassenereignis organisieren am Dorf, dann werden die Kapazitäten ausgebaut.
Oder so.
Ach, das wird mir zu laut und anstrengend. Lieber kauft LTE.
Dann kann ich alles haben.
Das ist so, das ist so. Und sonst muss ich wieder zurück auf Fiber. Auch eine Option. Bei 5G hört man immer wieder mal von Standalone und nicht Standalone 5G. Was ist das genau?
Das ist genau den man sehr schön sieht, diesen ja, nahtlosen Übergang eigentlich zwischen den Mobilfunkgenerationen, dass der Non-Standalone heißt, dass noch die LTE-Infrastruktur genutzt wird. Das heißt, der Verbindungsaufbau überhaupt erstmal erfolgt noch über LTE. Auch der Upload der Daten erfolgt über LTE. Aber für den Download, um da hohe Geschwindigkeiten erzielen zu können, wird dann 5G dazugeschaltet. Und bei dem Standalone, da reden wir dann wirklich von einer reinen 5G-Infrastruktur, wo also komplett Verbindungsaufbau, Upload, Download, alles dann auf 5G basiert.
Man kann sich das anders formuliert, ist diese 5G-NSA, diese Non-Standalone-Technologie, ist, wie Gordon sagte, eine Übergangstechnologie, eine Transitionstechnologie, die uns irgendwann in die reine Standalone-5G-Technologie rüberbringen soll. Aber solange, so haben die Anbieter die Chance, ihre LTE-Infrastruktur als Einstieg zu nutzen. Die ist landesweit ja überall installiert, in der Schweiz, in Deutschland, überall verfügbar. Und das Gerät bucht sich bei LTE ein, sagt, das kann 5G. Und wenn dann der Anbieter schon so weit ist an der Stelle, an dieser Position, dass da eine 5G-Zelle in der Nähe ist, dann kann das Netz die Übergabe zur 5G-Zelle deklarieren, kann sagen, hier ist eine 5G-Zelle, die kannst du verbinden. Die 5G-Zelle ist für das Endgerät nämlich erstmal unsichtbar. Das Endgerät weiß gar nicht, da ist eine 5G-NSA-Zelle. Das weiß nur, da ist eine LTE-Zelle und da konnektiere ich mich. Und alles Weitere macht dann das Netz.
Wie schaut's bei möglichen Geschwindigkeiten aus? Du hast vorher davon gesprochen, ich bin nicht mehr sicher, hast du das gesagt, Gordon, wegen Latenz, das Wirklichkeit versus Labor. Wie ist es bei...
Na, bei den Geschwindigkeiten, also jetzt rein von den theoretischen Werten, sagt man ja zum Beispiel aktuell 5G bis zu 10 Gigabit, rein was technisch möglich ist, aber egal, welcher Standard da jetzt gerade, welche Ausbaustufe genutzt wird, hatten wir ja gerade schon, hängt natürlich die reale Geschwindigkeit von 2, 3 bzw. 4 ganz wichtigen Faktoren ab, die man jetzt im Vorfeld ja auch nicht unbedingt kennt. Das eine ist natürlich generell die Auslastung der Funkzelle, also sprich, wie viele andere User sind da auch gerade aktiv, wie viel bleibt am Ende von der Geschwindigkeit für mich übrig. Natürlich der Ausbaustand der Zelle und auch das Endgerät, was das Endgerät dann auch unterstützt überhaupt, also welche Bänder, welche Frequenzbandbreiten und so weiter. Dann natürlich auch die Qualität der Verbindung, also wie nah oder weit weg bin ich dann gerade von Funkmast, habe ich eine sehr gute Verbindung, kann ich die hohen Frequenzen nutzen, wo dann auch hohe Geschwindigkeiten möglich sind, oder bin ich weiter weg und muss vielleicht ungünstigere Frequenzen nutzen, wo ich nicht mehr so hohe Geschwindigkeiten erreiche. Und
wie viel Mauer ist dazwischen?
Ja, nachdem man das alles berücksichtigt hat, muss man dann ja auch noch gucken, wie dann die Funkzelle an sich mit dem Internet verbunden ist. Weil bringt ja auch nichts, wenn ich sage, ich kann jetzt theoretisch auf der Funkstrecke zwar 10 Gigabit übertragen, aber der Mast hängt vielleicht mit einer uralten DSL-Verbindung ganz weit draußen in den Bergen mit dem Internet mit irgendwie 500 Mbit dran oder Kilobit. Das ist ja auch nochmal ein Punkt, was kann der Funkmast dann letztendlich auch backbone-seitig, also netzseitig überhaupt zur Verfügung stellen an der Stelle.
Das sind natürlich alles viele Faktoren, die da mit reinspielen können. Aber grundsätzlich ist schon ein bisschen mehr möglich als über andere Technologien, also LTE, 3G vorab.
Ja, das ist ja der Sinn und Zweck von 5G, dass da mehr möglich ist. Das ist natürlich die Vision und da ist ja in der Regel auch mehr möglich.
Ja, das hat mir auch schon vorhin mal reingebracht, dass die Bandbreiten vor allen Dingen, wenn man diese höheren Frequenzen, die im 3,5, zwischen 3,5 und 3,8, 3,4 bis 3,8 Gigahertz liegen, das ist N78-Band, das sind diese neu versteigerten Frequenzen, speziell für 5G neu versteigerten Frequenzen, da sind eben 100 Megahertz Bandbreite möglich, nutzbar, vorher waren es 20 Megahertz, das heißt, allein da haben wir eine Verfünffachung, dann MIMO, wenn man dicht genug dran ist, je nachdem, wie dicht man dran ist, je mehr dieser MIMO-Verbindungen können genutzt werden. 4x4 ist typischerweise die Maximalausbaustufe, für die CPEs nutzen können, also Endgeräte nutzen können. Entschuldigung, das Wort CPE. Das ist wahrscheinlich hier ein bisschen fremd für die Zuhörer. Aber das Endgerät kann 4 Verbindung zu 4 verschiedenen Antennen. Das hat selber 4 Antennen und kann dann von einer Antenne auf seiner Seite zur einen Antenne auf der Mastseite eben Daten übertragen. Und wenn es nah genug ist zur Zelle, dann kann das alle 4 benutzen. Wenn es nicht so nah ist, im schlechtesten Fall nur eine Antenne. Und das vervierfacht ganz linear dann den Datendurchsatz, ob man eine oder 4 Antennen nutzt.
Hat das auch ein bisschen damit zu tun, dass 5G dahin das Netz bringt, wo der Nutzer ist und nicht rundherum strahlt? Ist das gerade beschrieben oder ist da noch obendrauf?
Nein, der MIMO-Effekt ist ja wirklich eher, dass man sagt, man sendet parallel mehrere Datenströme, die sich halt gegenseitig eben nicht beeinflussen und sich die Bandbreite teilen müssen. Mhm. Und damit das aber funktioniert, braucht man halt auch eine entsprechend gute Verbindung. Mhm. Umgekehrt, Tom, korrigier mich, kann man sonst natürlich auch mehrere Antennen nutzen, um tatsächlich mit dem Beamforming quasi die Reichweite besser nutzen zu können. Aber dann geht halt wiederum der Effekt verloren, dass man unterschiedliche Signale parallel sendet, um die Geschwindigkeit zu vervielfachen.
Da würde man redundante Daten schicken, ja.
Gibt es dann im Bereich 5G noch etwas, was zukünftig jetzt mit reinkommt? Wie du am Anfang gesagt hast, das ist ja immer so ein fließende Entwicklung.
Da würde ich jetzt mal an Tom übergeben.
Bei 5G zukünftig, es sind einige Sachen im Standard schon festgelegt, die sind in der Praxis noch nicht angekommen. Zum Beispiel Carrier Aggregation. Das gibt es bei LTE schon ganz lange. Das Carrier Aggregation heißt, man kann mehrere Zellen parallel verbinden. Also man ist nicht mit einer LTE-Zelle oder mit einer 5G-Zelle verbunden, sondern man kann sich bei LTE problemlos mit 5 Zellen zum Beispiel verbinden. Wenn LTE pro Zelle 150 Mbit Durchsatz maximal liefert, dann hieße das, beziehungsweise bei den höheren Kategorien der LTE-Definition auch 200 Mbit, dann kommt man eben auf die 1 Gigabit. Wenn man noch mehr Antennen verwenden würde, dann käme man auch auf die 2 Gigabit. Und das ist bisher bei 5G nicht präsent im Netz. Da gibt es bisher eigentlich immer nur die Möglichkeit, eine 5G-Zelle zu einer Zeit zu verbinden. Und Carrier Aggregation ist für 5G vorgesehen, schon im jetzigen Standard. Das sind sogenannte Releases, von denen wir da immer reden. In diesem Fall ist es das Release 15, was aktuell die Definition für die 5G-Netze darstellt. Das nächste Release wird dann Release 16 sein. Das ist in Diskussion und wird Neuigkeiten sicherlich bringen, aber ist wirklich noch in Diskussion, also noch lange nicht in trockenen Tüchern. Mhm. Und was haben wir noch? Man könnte noch weitere Antennenausbau forcieren. Das ist in diesen Releases auch vorgesehen, ist aber unrealistisch in der Regel. Ich sehe nicht, dass man mehr als 4 Antennen, also 8 Antennen zum Beispiel in ein Smartphone verbauen könnte. Auch bei den Routern ist das in der Regel unrealistisch, insbesondere für die niedrigen Frequenzen, die reichweitenstark sind. Braucht man relativ viel Platz für eine Antenne und die müssen ja auch in den Geräten mit verbaut sein und da 8 Antennen von einzubauen ist jenseits von gut und böse. Für professionelle Anwendungen mit, wo man vielleicht im 19 Zoll Rack nachher arbeitet, mag das gehen.
Ich wollte sagen, das eine ist ja der Platz, das andere ist dann auch noch die Kühlung und alles drum und dran, dann hat man noch eine Riesenkiste da stehen, das möchte man als Endkunde auch nicht haben.
Oder wir kehren zurück zu 1G, da hatte man so eine Art Auto-Akku in der Hand.
Den Koffer.
Den man zu Beginn der Autofahrt dann aus der Wohnung ins Auto boxierte und abends wieder zurück.
Du hast vor den Antennenstandort angesprochen. Habt ihr da irgendwelche Zahlen, wie das Schweiz, Deutschland etc. ausschaut?
Ich habe hier tatsächlich Zahlen für die Schweiz. Für Deutschland habe ich jetzt keine. Ich habe mir für die Schweiz vorbereitet. Vielleicht hat Tom welche, die er sich aus dem Arm schütteln kann. Also Schweiz sieht da durchaus gut aus. 2019 wurde das ja bei euch eingeführt, 5G. Mhm. Also 3 Jahre später. Jetzt haben 36% der Schweizer Bevölkerung haben wohl schon 5G-fähige Geräte. Das heißt, wir reden da von 3,1 Millionen 5G-Geräten und über 7,8 Millionen SIM-Karten, die 5G erlauben. Auch der Ausbau ist schon gut vorangeschritten. Allerdings sind auch noch 3000 Baugesuche für Mobilfunkanlagen hängig. Also das ist, die Schweiz hat ja das weltweit die schärfsten Auflagen, was den Umweltauflagen, was den Bau von diesen Funkanlagen anbelangt. Und das ist sicherlich ein Grund, warum da noch so viele hängig sind. Andere Gründe sind sicherlich auch einfach schlicht die Kapazitäten, wie viel man bauen kann und wann man bauen kann. Ist ja auch mal nicht so einfach, Leute zu finden, die dann mal eben 3000 Anlagen bauen.
Nach meinem Verständnis sind aber tatsächlich auch die Genehmigungen ausstehend für diese Standorte. Und ja, so ein Genehmigungsverfahren für einen einzelnen Standort zieht sich manchmal enorm lang hin. Ja.
Es aber kann sich ziehen und dann gibt es gewisse Regionen, die generell Einspruch gegen 5G erhoben haben und das prüfen möchten etc. Das ist vieles, was reinspielt, ja, genau.
Aber die Provider können auch die bestehenden Frequenzen teilweise umnutzen. Also die Versteigerungen der Frequenzen geben in der Regel nicht vor, welche Technologie man verwenden muss auf der Frequenz. Und so sind auch durchaus, zumindest kann ich das aus Deutschland für Deutschland sagen, da habe ich jetzt für die Schweiz nicht den Blick drauf, in Deutschland auch schon andere vorher für UMTS genutzte Frequenzen für 5G jetzt in Nutzung. Und da kriegt man dann natürlich, weil die Bandbreiten da ganz anders konzipiert wurden, da sind nur 20 Megahertz, da dann eben nur ein Fünftel der Datenrate durch, die man bei den 100 Megahertz der hohen Frequenz durchkriegt. Teilweise werden aber auch LTE-Frequenzen, die vorher mit 20 MHz genutzt wurden, 5 MHz abgeknapst für 5G. Dann reduziert sich der Durchsatz bei einer LTE-Verbindung, aber man kann immerhin 5G-Verbindungen machen. Das kann hilfreich sein, wenn man auf den niedrigen Frequenzen 5G direkt anzubieten, weil eben die Reichweiten da viel höher sind.
Genau, bei uns sind es ja die UMTS, also 3G-Mobilfunktechnologie, welche abgeschaltet wird per 25, glaube ich, eben um für UMTS das für UMTS genau für 5G weitere Möglichkeiten zu haben oder mehr Möglichkeiten zu haben.
Bei uns ist 3G schon abgeschaltet.
Ja, in der Schweiz wurde 2G abgeschaltet.
Oder 2, habe ich es durcheinander jetzt? 2G in dem Fall?
Also von der 2G-Abschaltung, die ist mir präsent für die Schweiz. Die 3G-Abschaltung ist mir jetzt nicht präsent, wann die vollzogen werden soll.
Also von der Swisscom in 2025 stimmt, 2G im Januar 21 haben sie es begonnen abzuschalten. So rum, jetzt habe ich ein Durcheinander gehabt.
In Deutschland ist es 3G abgeschaltet worden, 2G ist aufrechterhalten worden aus dem Grund, dass die Industrieanwendungen häufig auf 2G aufsetzen, also Machine-to-Machine-Kommunikation.
Oder Lifte.
Benötigt sehr, sehr häufig 2G und da haben die Ausrüster, die Gebäudeausrüster und auch die Ausrüster von Maschinen, von LKWs, die ihre Daten, ihre Standortdaten übermitteln etc. gründlich geschlafen und doch unterschätzt, dass irgendwann mal alte Technologien abgelöst werden wollen. Jetzt gibt es halt das Kuriosum, dass die schnellere alte Technologie abgeschaltet wurde und die in Deutschland und die langsamere eben noch weiter existieren muss aufgrund dieser Tatsache, dass Tiefschlafs, des Dauerschlafs,
die von 1991.
Ah, die Zeit läuft auch viel zu schnell. Wie ist es eigentlich? Du hast zwar vorher erwähnt, dass eben gewisse, also 5G-Standorte auch mit langsameren Anbindungen sein können. Werden neue 5G-Standpunkte nicht standardmäßig mit Fiber angeschlossen quasi?
Na, das können wir jetzt natürlich gar nicht beantworten, weil auch das obliegt ja im Endeffekt dem Netzbetreiber, zu schauen, was erwarte ich da an Last in den Zellen, was wird da für eine Geschwindigkeit gefordert, aber im Endeffekt natürlich auch immer zu schauen, was ist denn da? Also wenn jetzt gerade nicht zufällig eine Glasfaser schon da liegt und nicht mal eben dahin geblasen werden kann, dann muss es vielleicht auch erstmal eine langsamere Anbindung sein. Gerade wenn alte Standorte ja weiter genutzt werden, ist ja auch die Frage, wie sind die aktuell angebunden? Kommt da sofort eine neue Anbindung hin oder nicht? Aber auch das, genau wie die Dichte des Mobilfunknetzes, im Endeffekt obliegt ja dann wirklich den Netzbetreibern zu schauen, was muss ich da massseitig tun, rein von der Menge her, aber eben auch von der Anbindung her, um halt dann auch die Geschwindigkeiten, die ich da anbiete, tariflich auch tatsächlich abbilden zu können.
Ich denke, gerade in der Fläche dürfte das schwierig sein, wenn man einen 2G-Mast umnutzt, eine 2G-Zelle umnutzt und ja, die Frequenz kurzfristig für 5G freischalten möchte, weil man vom Regulierer die Auflage bekommen hat, bis zum Zeitpunkt X so und so viel Fläche abdecken zu müssen. Und dann ist die Kapazität der Anbindung vielleicht nachrangig im ersten Moment. Und man sagt, wir schalten lieber schon mal 5G zu und das mit der Anbindung machen wir dann später.
Ja, schwierig.
Aber ich glaube beinahe, dass ihr da in der Schweiz sogar auch bessere Voraussetzungen habt. Ich glaube, ihr habt generell schon mehr Glasfaser liegen als wir. Mhm. Also bei uns ist halt teilweise schlichtweg bei irgendwelchen Mobilfunkmasten auf dem Land weit und breit keine Glasfaser in der Nähe. Die muss dann halt auch erstmal dahin.
Ja, also bei uns, der Ausbau ist nicht schlecht vonstatten gegangen, aktuell aber seit circa einem Jahr ja blockiert, weil es Geschichten rum und um die Swisscom und nicht Swisscom gibt, mit Marktmonopol, Macht etc. Die Hörenden dürfen mich gerne korrigieren, aber irgendwas gab es da.
Ja, aber ich denke, das ist, also Hindernisse gibt es immer mehr als genug, ob das nun behördliche Auflagen sind, regulatorische Auflagen oder eben auch so ganz banale, wenn ich wirklich sage, ich muss da mal eben vielleicht 5 Kilometer Glasfasertrasse legen, da sind ja auch wieder zig Genehmigungen erstmal erforderlich, weil man vielleicht unter einer Autobahn durch muss oder was auch immer. Man kann ja nicht einfach mal sagen, ich gehe mal mit dem Spaten los und verbuddel jetzt mal Glasfaser.
Das und, ist ja und dann die vorhin angesprochenen Einsprüche von Anwohnern, die solche Genehmigungsverfahren dann natürlich auch in die Länge ziehen oder teilweise scheitern lassen.
Oh ja, unser altes Zuhause, weil der Nachbar keinen neuen Zaun haben wollte, hat er 3 Jahre Einspruch gehalten, das maximal, was er konnte, wurde schlussendlich zwangsneu gemacht und die Leitung kam dann, wo wir weggezogen sind, dahin. Ja.
Also ich glaube, die Eigenschaften der Menschen in der Schweiz, in Österreich und in Deutschland sind recht ähnlich, was die Neigung zum Einspruchsverhalten betrifft. Und wir sind da, glaube ich, alle leid geplagt.
Da gibt es schöne und unschöne Geschichten, genau, definitiv. Ein Thema, was rund um 5G auch immer wieder mal zu hören ist, ist dieses Millimeter-Wave, MM-Wave. Was ist das genau? Immer diese vielen Fachbegriffe.
Ja, Millimeter-Wave, da geht es einfach um einen anderen Frequenzbereich, einen deutlich höheren Frequenzbereich. Die Frequenzbereiche, die aktuell für Europa diskutiert werden, liegen so bei 25, 26 Gigahertz. Also man vergleiche mal, wo wir bisher sind. Bisher sprechen wir bei der neuen Frequenz von 5G von 3,4 bis 3,8 Gigahertz, bei WLAN von 5 Gigahertz und den neuen Frequenzbereich 6 Gigahertz. Und jetzt kommen nochmal 20 Gigahertz oben rauf, plus 20, und dann sind wir bei 26. Und da geht es dann auch um ganz, ganz andere, bis zu einem Gigahertz. Nee, Moment. Gigahertz Bandbreite.
Terabit.
Gigahertz viel. Bandbreite.
Einfach saumäßig viele Daten.
Ja, also da geht es um enorme Bandbreiten, die potenziell möglich sind. Und damit potenziert sich förmlich auch nochmal die mögliche Maximalbandbreite. Also wenn man von diesen enormen Geschwindigkeiten, die bei 5G möglich sein sollen, immer hört, jenseits von 10 Gigabit je Sekunde, das meint alles Nutzung im Millimeter-Wave-Bereich. Und das kann Realität werden zukünftig. Ist aber, wie gesagt, noch nicht in trockenen Tüchern. Das wird noch diskutiert in so manchen Ländern, ob da Freigaben für Mobilfunk erfolgen sollen oder nicht.
Ob das überhaupt zur Zukunft werden darf, will oder soll.
Na, es gibt Aspekte, die durchaus auch gegen eine Nutzung sprechen, rein praktischer Natur, nämlich die Reichweite von 3,5 Gigahertz. Von diesem 3,5 Gigahertz-Bereich ist schon niedriger als die von den gewohnten LTE-Frequenzen. Da gibt es schon Schwierigkeiten, in die Gebäude hineinzukommen vereinzelt. Das sieht beim Millimeter-Wave ganz anders aus. Da gibt es keine Schwierigkeiten in die Gebäude, also nicht vereinzelt Schwierigkeiten in die Gebäude reinzukommen. Da kann man gesichert davon ausgehen, man kommt nicht rein.
Ja, das sind dann, glaube ich, eher so Insellösungen, wie was Tom vorhin angesprochen hat, Stadion. Wenn man sagt, ich habe halt wirklich bestimmte Orte, wo ich eine sehr hohe Dichte habe, sehr viel Bandbreite brauche und gleichzeitig über die Möglichkeit, mit einem Mast im Stadion das mit Millimeter Wave abzudecken.
In der Produktionshalle, ja, da ginge sowas. Oder in einem offenen öffentlichen Platz, den man bevorzugt versorgen will. Ja. Aber alle, das gibt Millimeter Wave-Freigaben in den USA, in Südkorea, in Japan. Also es gibt ein paar Länder, die Millimeter Wave-Nutzung schon haben. Und da gibt es auch enorme, ganz tolle Präsentationen zu den Geschwindigkeiten. Und es gibt auch Smartphones, die Millimeter Wave unterstützen. Die darf man nur nicht anfassen währenddessen, weil man dann leider die Antennen killt. Aber diese Bandbreiten sind natürlich irreal. Bewegt man sich auch nur einen Meter zu weit weg, dann bricht das ins Nichts zusammen.
Dann ist der User nicht mehr da. Und
man braucht eine Sichtverbindung. Ohne Sichtverbindung kommt da nichts an. Und insofern weiß ich nicht, ob der Reiz so groß ist für das öffentliche Mobilfunknetz, in dem sich die Smartphones der Nutzer befinden und die Heimnetzrouter befinden, ob das so reizvoll ist für diese Fälle. Da habe ich so meine Zweifel. Das gibt so die Vision, dass man gerade diese Heimnetzrouter vielleicht in dem Bereich platzieren könnte, in dem man Glasfaserinfrastruktur in der Straße hat und dann den Sender pro Haus, einen Millimeter-Wave-Sender direkt gegenüber dem Gebäude macht und den Empfänger dann außerhalb des Gebäudes direkt am Gebäude und damit sich die letzte Meile sozusagen spart in der Verkabelung, also eine Art Pseudomobilfunknetz. Ja, für sowas gibt es Ideen, ja, aber das ist auch noch nicht so richtig weiter vorangekommen. Wie gesagt, ist da ein Baum dazwischen, ist schon wieder Sense.
Und dann kommt ja noch so ein praktischer Effekt rein, gerade bei akkubetriebenen Geräten. Das ist 5G bietet zwar Möglichkeiten, wie sehr energiesparend gesendet werden kann, Aber das richtet sich wieder gerade an solch, an den angesprochenen Papierkorb, der dann eben sehr lange mit einem Akku laufen kann, aber eben auch nur vereinzelt mal ein Paket sendet. Umgekehrt, wenn man mal so im Internet rumschwirrt, stellt man fest, dass die meisten Tests eher zu dem Ergebnis kommen, dass der Akku bei einer 5G-Verbindung deutlich schneller leer ist als bei einer 4G-Verbindung. Genau. Was zum Beispiel auch daran liegen kann, dass wenn halt die höhere Frequenz genutzt wird, die per se eine geringere Reichweite hat, eventuell dann auch mit einer höheren Sendeleistung gearbeitet werden muss, um halt die Entfernung auszugleichen, wo vorher mit LTE auf einer niedrigeren Frequenz einfach mit einer geringeren Sendeleistung die gleich gute Verbindung hergestellt werden konnte. Und je höher wir jetzt mit der Frequenz gehen, je geringer die Reichweite wird, desto höher müssen die dann vielleicht auch wieder in die Sendeleistung gehen. Und das hat ja dann auch durchaus einen negativen Effekt auf den Akku, gerade wenn ich wieder von mobilen Geräten rede, die ich mit mir führe.
Auch für diese 3,5 GHz Frequenz ist es durchaus vorgesehen im Standard, dass man mit der doppelten Sendeleistung sendet. Also normalerweise sind es, jetzt gebe ich mal eine Dezibelzahl hier in den Raum, normalerweise sind es 23 dBm, die gesendet werden dürfen, maximal, egal welches Frequenzband bei LTE oder 5G. Aber bei den neuen höheren Frequenzen, beim 3,5 GHz Band, da darf man 26 dB, theoretisch gibt es auch 29 dB Möglichkeiten, die im, also nicht darf man, sondern sind vorgesehen im Standard. Ob man das dann darf im jeweiligen Land, das obliegt dem Regulierer, der muss das genehmigen. Und momentan senden wir weiterhin mit 23 dBm. Deswegen haben wir da auch eben, weil mit höherer Frequenz eben die Reichweite sinkt bei gleicher Sendeleistung, eben eine deutlich geringere Reichweite.
Ganz viele Daten, ganz viel Wissen. Muss man wissen. Das heißt aber auch, wenn wir jetzt zum Akku zurückkommen, ich quasi oder jemand in der Wohnung ist und mit 5G gefühlt weniger Akku hat, dass es da in der Wohnung sich lohnen könnte, auf 4G umzuschalten. Das können ja Smartphones.
Ja, das kann man ausprobieren, denn wenn, im Endeffekt, wenn die 4G-Verbindung für die Anwendung reicht, und das ist ja in der Regel so, weil wir sind ja mit 4G bis jetzt auch gut klargekommen, wenn man halt wirklich feststellt, ich habe mit 4G dann doch eine deutlich längere Akkulaufzeit beim Videogucken zum Beispiel als mit 5G, spräche ja nichts dagegen.
Es sich mal anzuschauen und eben, wenn man das Gefühl hat, dass es weniger Akku da ist.
Genau, also auch da muss man natürlich immer schauen, weil den Akkuverbrauch von dem Handy kann man ja auch immer nicht so einfach auf einen Faktor reduzieren, weil kann natürlich auch sein, wenn er 5G nutzt, dann guckt er vielleicht auch Video in einer höheren Auflösung oder das Gerät verbraucht generell mehr Akku, weil es ein helleres Display hat oder was auch immer. Das sind ja alles Faktoren, die da auch noch mit reinspielen. Aber Fakt ist, was ja auch Tom gesagt hat, bei höheren Frequenzen müssen wir eher die Sendeleistung erhöhen, weil auch diese 23 dBm ist ja nicht die Dauersendeleistung, sondern die maximal erlaubte. Das heißt, bei einer sehr guten Verbindung können wir ja mit deutlich weniger Sendeleistung arbeiten, aber bei höheren Frequenzen wird die Verbindung halt sehr schnell schlechter und wir müssen halt, oder die Geräte dann in dem Fall tatsächlich an dieses Maximum rangehen und das verbraucht dann einfach mehr Akku, weil klar, mehr Sendeleistung zieht den Akku schneller leer.
Ja, letztlich sagt die Gegenseite immer, wie laut man reden soll, ja. Sagt dann eben, du bist zu leise, Regel hoch, oder du bist zu laut, Regel runter, die Sendeleistung. Also insofern, ja, normalerweise, wenn man dicht an der Zelle ist, dann sendet man sehr viel, mit sehr viel weniger Energie, als wenn man weit weg ist.
Weit weg davon ist, ja. Ja, einfacher geht's, ich stelle mir ein 5G-fähiges Modem ins Haus und nehme dann da das WLAN drauf. Dann geht's
genau,
einfacher.
Genau, dann mit WLAN.
Was übrigens auch noch ein Aspekt ist, wir sind jetzt bei der ersten Generation dieser 5G-Modems. Da ist noch einiges an Innovation zu erwarten, mit den weiteren Verringerungen von Strukturbreiten bei den Chips ist auch zu erwarten, dass dann die Energieverbräuche wieder tendenziell sinken werden und diese Modems effizienter werden.
Das heißt, ich kann zukünftig mir andenken, mein Heim mit 5G statt mit Fiber oder, wenn ich halt kein Fiber habe, DSL anzuschließen. Ist das ein Weg, der es geht?
Ja, also generell ist 5G, wie LTE ja auch schon, 5G noch mehr, ist durchaus eine Alternative zu einem Festnetz, wie auch immer der aussieht, Festnetzanschluss. Am Ende ist es sicherlich aber auch die Frage für den Anwender zu gucken, was kostet mich der Anschluss, welche Bandbreite, also einfach ganz normal das Angebot, vergleichen wir auch hier wieder. Als Anwender ist es mir jetzt endlich egal, wie der Anbieter eine bestimmte Leistung zu mir bringt, solange er die Leistung bringt und der Preis passt. Also da ist halt wirklich die Frage, was kostet ein Fiber gegenüber einem 5G? wenn 5G günstiger ist, kriege ich da die Leistung, die ich brauche oder die gleiche Leistung. Also ich denke, dass da schon das Angebot eine große Rolle spielt. Aber wir sehen natürlich vor allem die Mobilfunk an sich, also ob es jetzt LTE oder 5G ist, gerade hat auch in den Bereichen, wo entweder nur eine sehr schlechte Versorgung mit leitungsgebundenen Angeboten da ist oder eben auch einfach gar keine. Wir haben zum Beispiel gerade in dem Fall, ist das jetzt ein Projekt, was in Österreich läuft, wo Messstandorte versorgt werden, wo dann die Geräte auch mit Solarenergie betrieben werden. Da ist einfach nichts. Die sind halt wirklich in den Bergen irgendwo. Irgendwelche Messgeräte, die da stehen, da ist halt einfach keine Leitung, die man nutzen könnte. Und was du ja auch machst, Martin, dass man sagt, ich bin unterwegs. Glasfaseranschluss mitnehmen, schwierig. Aber Mobilfunkverbindung mitnehmen, also gerade für jemanden, der vielleicht auch sagt, ich bin generell viel unterwegs, ich bin mal einen Monat hier, mal einen Monat da. Und da macht es eigentlich keinen Sinn, zu Hause einen Fixline-Anschluss zu haben. Da nutze ich einen Mobilfunktarif und den kann ich mal da mitnehmen, wo ich gerade bin.
Ja, du kennst ja ein bisschen meine Geschichten von den vorhergehenden Episoden, die wir zusammen aufgezeichnet haben mit Glasfaser. Ich warte immer noch darauf, dass die Swisscom oder ein anderer Provider auch auf mein Glasfaser-Kabel darf. Das ist in der Schweiz, nach gewissen Jahren müssen sie es öffnen. Und unser aktueller bietet einfach nicht das, was ich möchte und brauche. Und ich habe aktuell bei meinem Mobilvertrag 3 zusätzliche SIM-Karten, die ich als Datensim nutzen kann, unbeschränkt wie die Hauptsim. Und da ist jetzt einfach, die eine, diese Karte ist jetzt im 5G-Router von euch drin, der fleißig das Netz zu Hause macht. Und das funktioniert.
Ich möchte nochmal an der Stelle einspringen, zu dem, was Gordon gerade sagte. Ich bin Produktmanager für die Mobilfunkgeräte. Also vielleicht ist meine Sicht da zu optimistisch. Ich sehe es nicht nur als Notlösung an, also nicht nur dann, wenn schlechte DSL oder Glasfaseranbindung vor Ort nur möglich sind, sondern es ist ein ganz wichtiger Aspekt. Also warum sind wir in diese Produktkategorie eingestiegen 2010? Weil wir gesehen haben, LTE bietet jetzt höhere Geschwindigkeiten, deutlich höhere Geschwindigkeiten als das damalige DSL. Damals waren 50 Mbit je Sekunde das Nonplusultra und für ganz wenige zu haben. Und plötzlich gab es 100 Mbit im LTE. Und natürlich war das reizvoll. Aber und deswegen sind wir da rein mit Geräten, die eben fürs Heimnetz sind und klar eine dauerhafte Internetversorgung und Telefonieversorgung für das Heimnetz gewährleisten sollen, adäquat zu Fiber oder Kabel oder DSL. Kabel vergessen wir mal zu erwähnen. Kabel ist natürlich auch eine ganz wichtige Technologie. Und es gab nur einen Knackpunkt und den haben wir dann auch zu spüren bekommen. Den haben wir so ein bisschen übersehen bei unserer ersten Euphorie. Nämlich das sind die begrenzten Datenmengen, die man übertragen durfte. Das heißt, was nutzt mir, wenn ich 100 Mbit oder jetzt eben 1 Gigabit je Sekunde übertragen kann, aber ich habe nur einen 5 Gigabyte pro Monat Vertrag und bin dann nach 10 Minuten auf null. Ja, das bringt mir natürlich gar nichts. Aber
man kann sein Volumen noch schneller verbraten.
Aber für viele ist es heutzutage ein adäquater Ersatz für einen ganz normalen DSL-Anschluss oder Kabelanschluss oder vielleicht auch sogar Fiber-Anschluss. Ja. Wobei Fiber natürlich nochmal eine andere Liga in Theorie ist. Aber jetzt muss man schauen, wie hat sich denn die Tariflandschaft gerade in der letzten Zeit entwickelt, und dann stellt man fest, das wesentliche Hindernis reduziert sich gerade ganz gewaltig durch die vielen Unlimited-Tarife. Ja, die kommen langsam in Preisbereiche, die akzeptabel werden, die durchaus einem hochpreisigen Kabel-Glasfaser-Anschluss entsprechen. Also da kenne ich jetzt wiederum nicht die Preise, die in der Schweiz aufgerufen werden, sind möglicherweise besser oder schlechter als in Deutschland. In Österreich kann ich ganz klar sagen, da sind sie besser, deutlich besser als in Deutschland. Aber in Deutschland haben wir auch schon im Bereich von 70, 80 Euro pro Monat Tarife, die unlimited sind. Und damit kommen ein größerer Haushalt sehr gut dann zurande, insbesondere wenn dann 5G vor Ort ist oder eine sehr gute LTE-Infrastruktur vor Ort ist. Denn wie gesagt, LTE liefert ja auch bis zu 1 Gigabit je Sekunde in der Praxis durchaus schon. Also ich würde sagen, es ist ein vollwertiger Ersatz von Festnetzanschlüssen, DSL, Kabel, Fiber möglich mit Mobilfunk heutzutage.
Das Ja, genau das, was ich meinte, dass im Endeffekt das Angebot, also das Tarifangebot, die entscheidende Rolle spielen wird. In Deutschland tatsächlich ist es immer relativ klar pro Fixed-Line, weil einfach die Mobilfunktarife bei uns unattraktiv sind. Aber ich glaube, dass wir da wirklich im Vergleich zu Österreich und auch Schweiz ganz schlecht dastehen. Und deswegen ist, glaube ich, in Deutschland die Überlegung zu sagen, ich nutze Mobilfunk als dauerhafte Anbindung, schlichtweg momentan in den Köpfen nicht drin. Aber technologisch kann es das leisten. Und wenn es der Tarif auch hergibt, dann klar. Was natürlich immer gut ist, dass es halt auch nochmal den Markt ein bisschen belebt, weil es ja dann durchaus auch einen Wettbewerb für die leitungsgebundenen Angebote wieder gibt, dass sie sagen, oh, wenn ich jetzt hier zu teuer bin, dann geht mir nachher der Kunde zum Mobilfunk weg. Und das ist für den Anwender ja auch immer ganz gut, wenn da ein gewisser Wettbewerb da ist.
Wenn ein bisschen was spielt, ja.
Aber wir sehen bei diesen Router-Absätzen bei uns auch eine sehr große Dynamik über die Jahre. Also insbesondere seit 2018 ist die Entwicklung der Absätze fulminant vorwärts gegangen. Das zeigt recht deutlich, unsere Produkte sind nun mal Festnetzersatzprodukte. Diese Mobilfunkprodukte, die wir im Portfolio haben, so sind sie ausgerichtet. Und das zeigt recht deutlich, dass die Anwender sehr wohl das als als eine Möglichkeit sehen, den heimischen Standort mit Internet einzig so anzubinden und nicht anders. Wir haben natürlich auch ein Produkt wie die Fritzbox 6890, die nochmal einen anderen Fokus hat, wo wir auch DSL und Mobilfunk im Produkt zusammen anbieten.
Da komme ich nachher nochmal drauf zurück, ja.
Wo man den Mobilfunk wahlweise als primäre Verbindung nehmen kann, in der Regel aber wahrscheinlich DSL als primäre Verbindung nehmen wird, wenn man beides hat vor Ort und dann Fallback auf Mobilfunk machen kann, insbesondere für sehr anspruchsvolle Endnutzer, aber ohnehin für Business Cases, wo Kassensysteme hinten dranhängen etc. pp., die dauerhaft, also wo dann einfach ein Internetverbindungsausfall einen Umsatzverlust bedeuten würde, wenn man nicht am Kassensystem am zentralen System der Firma dranbleibt und dann braucht es einen sofortigen Fallback auf eine Alternativtechnologie und sowas geht dann nahtlos mit so einem Produkt. Da merkt das Kassensystem gar nicht, dass es da mal ein paar Millisekunden Unterbrechung gab und switcht einfach auf die andere Alternativverbindung um. Aber man kann es auch bündeln. Also man kann natürlich auch so eine Art Bonding dann hinbekommen mit dem Produkt und die Bandbreite des Standorts über das hinausbringen, was eine Technologie allein bieten würde vor Ort.
Genau, du hast kassenmäßig das erwähnt. Kleine Firmen, KMUs sind da auch sehr daran interessiert, eben wenn sie ein NAS da in der Firma stehen haben und die Mitarbeiter drauf zugreifen müssen, ist da natürlich auch eine ideale Lösung, sowas zu haben.
Ja, man kann damit auch für verteilte Firmenstandorte etc., wenn einzelne Standorte ungünstig positioniert sind, dann werden sie über Mobilfunk angebunden. Gut, das betrifft jetzt weniger die 6890. Das kann man auch mit der 6850 gut hinkriegen und sogar mit der 6820, die anfangs erwähnt wurde. Ja, aber die 6890 ist in der Tat bei KMU auch sehr beliebt und Ausfallsicherheit ist auch in vielen anderen Kontexten ein hohes Gut.
Wir haben sie sogar auch teilweise in großen Unternehmen ist sie sehr beliebt, die viele Filialen anbinden müssen, weil sie damit einfach ein Gerät haben, womit sie zumindest schon mal DSL und Mobilfunk erschlagen können. Und das ist dann natürlich in der Logistik deutlich einfacher, wenn mal was ausgetauscht werden muss, eingerichtet werden muss, dass man nicht mit vielen verschiedenen Geräten arbeiten muss, sondern sagt, wir haben das eine Standardprodukt und wenn die Filiale das braucht, dann kriegst du das und entweder nutzt du Mobilfunk und oder DSL. Und da muss man dann nicht mal gucken, dass gerade das passende Modell da ist.
Ja, oder man macht sozusagen als, ich nenne es Sofortstartkonzept. Ich habe vor Ort jetzt ein neues Eigenheim erworben und bin da eingezogen. Da gibt's noch kein Kabel, kein DSL, kein Kabelanschluss, kein Glasfaseranschluss, ist aber bestellt und soll im nächsten Jahr oder anderthalb oder zwei Jahren oder drei Jahren oder wann auch immer kommen.
Wenn der Nachbar nichts dagegen hat.
Ja, aber ich möchte mir ein Gerät anschaffen und das möglichst, auch wenn das Kabel dann kommt, weiter nutzen können. Und da ist die 6890 natürlich prädestiniert. Man startet mit Mobilfunk und dann kommt irgendeine andere Technologie und dann kann man entweder das DSL direkt da nutzen oder wenn es Kabel oder Glasfaser ist, den den Router bzw. das Zugangsgerät für diese Technologie der 68-90 vorschalten, überwachen.
Du hast vorhin noch Preise Deutschland, Österreich angesprochen, Schweiz. Ab 30 Währungseinheiten ist man hier dabei und dann hat man relativ schnell einen 5G-Anschluss. Für 40, 50 gibt es dann, und eben, was bei uns halt vielfach oder fast immer ist, außer bei den ganz günstigen Angeboten, so um die 20 Währungseinheiten, ist unlimitiert, ist fast überall mit dabei.
Ein Traum, ein Traum.
Ja, das ist bei uns dann nur bei den ganz teuren. Nee, das ist halt in Deutschland ganz anders, gerade da wir eigentlich bis jetzt immer eine Datengrenze drauf hatten und jetzt erst seit einiger Zeit diese auch recht teuren Unlimited-Tarife haben, war Mobilfunk bis vor einiger Zeit zumindest, wenn man viel Daten genutzt hat, einfach schlicht keine Alternative, weil man sich entweder dumm und dämlich gezahlt hat mit Nachbuchen oder nach einer Woche gedrosselt wurde und nichts mehr ging.
Ich habe von solchen Sachen gehört, ja.
Ich hoffe, man hört unsere Stimmen jetzt nicht, dass die jetzt leicht weinerlich klingen.
Gibt's in Sachen AVM, also bei euch noch zukünftig, was ihr schon sagen könnt, so in Richtung Roadmap, in Anführungsschlusszeichen die geheime Roadmap?
Ja, die ist geheim.
Die ist geheim.
Die fantastische Eigenschaft unserer Roadmap, unserer geheimen Roadmap, ist, dass sie geheim ist. Aber ich kann verkünden, wir wollen weitermachen im Mobilfunk. Ja. Wir wollen Fritzbox mit Mobilfunk noch viele, viele Jahre im Markt von uns sehen, und zwar auch mit neuen Modellen. Und ich denke, auch sowas wie eine 6890 wird mal sowas wie eine Gerätevariante mit 5G und das Ganze vielleicht dann auch mit, nicht nur vielleicht, ganz bestimmt dann auch mit neuerem WLAN, mit modernerem WLAN.
IFAX 6.
Ja, ob das dann 6, 6AX oder vielleicht schon 7 sein wird, muss man abwarten. Das hängt vom Zeitpunkt, wann es erscheint und wie relevant die jeweilige Technologie gerade im Markt schon ist, sicherlich ab. Das ist ja tendenziell eines der Spitzenprodukte in unserem Portfolio, die 6890. Da würde man dann natürlich auch beim WLAN-Konzept eher möglichst weit vorne ansetzen für so ein Nachfolgeprodukt. Ansonsten, wie gesagt, unser Portfolio ist geheim, unser geheimes Portfolio.
Dann machen wir es umgekehrt. Ich gebe ein paar Wünsche mit in den Topf.
Oh ja, Wünsche sind immer schön.
Ja.
Vielleicht, die regen manchmal zu wirklichen Innovationen an. Nur zu.
Das Einfache ist natürlich 2,5 GHz Anschlüsse für Ethernet, also die größeren Ethernet-Ports, Wi-Fi, eben neuere Wi-Fi-Generation mit drin in der 5G-Box. Und was ich ganz sexy finden würde, wäre ein eSIM-Slot, also nicht nur eine physische SIM, sondern auch ein eSIM-Slot, um einfach auch flexibel zu sein können, weil ich glaube, die Zukunft bei den ganzen, man sieht es ja beim iPhone, was Apple da in die Richtung treiben wird, dass man eben dann über das Smartphone oder über das Internet sich seinen Tarif dazu bucht und dann einfach flexibel auch wechseln kann und nicht immer diesen Plastikabfall generiert.
Ja, also bin ich ganz dabei. eSIM hätte ich gerne schon 2016 eingebaut, aber dummerweise ist es nicht so ganz trivial, das Thema. Noch dazu, dass die Relevanz von eSIM damals relativ gering war. Wenn man heutzutage in ein Gerät eSIM einbaut, dann braucht man trotzdem immer noch den Slot für dieses Plastikteilchen, weil sonst verschließt man den potenziellen Absatzmarkt für das konzipierte Gerät gewaltig. Mhm. Man macht das den Absatzmarkt künstlich klein. Und das können und wollen wir uns nicht leisten. Insofern, ja, dieses Konzept eine Öffnung weniger funktioniert also noch nicht. Mhm.
Also ich nehme auch beides, wie gesagt.
Ja. Aber wir denken drüber nach. Wir schauen uns tatsächlich um, auch was eSIM betrifft. Und ich möchte demzufolge nicht ausschließen, dass es eines Tages eine Fritzbox mit eSIM geben wird. Ich bin mir sogar sicher, dass es irgendwann eine geben wird. Aber ob das gleich in den nächsten Geräten, die erscheinen wird, schon Realität wird, da möchte ich zumindest leise Zweifel anmelden. Und was den 2,5 Gigabit WAN-Port betrifft, da bin ich optimistisch. Also zumindest bei einem Produkt, wenn es um eine 6890 Nachfolge geht, würde ich sagen, das ist im Produktkonzept mit drin.
Mhm. Ja. Generell, wenn man sich unsere Produkte anguckt, haben wir ja, also der 2,5 Gigabit LAN oder auch WAN-Port folgt ja immer der Anschlussseite, internetseitig. Deswegen unsere DSL-Boxen zum Beispiel haben ja auch keinen 2,5 Gigabit LAN-Port, weil wir einfach über DSL keine 2,5 Gigabit reinbekommen ins Netz. Also auch nicht verteilen brauchen. Aber bei 5G reden wir ja perspektivisch von mehr als einem Gigabit. Und dann ist natürlich die Frage zu sagen, okay, wenn wir dann mehr als ein Gigabit empfangen, wollen wir es ja auch ins Heimnetz irgendwie reinbringen mit neuen WLAN-Standards, aber gegebenenfalls eben auch über LAN mit einem 2,5 Gigabit-Port.
Mhm. Ja, bei den aktuellen Modellen hätte sich das nicht gelohnt. Zum einen, dass die Performance in den Netzen noch lange nicht da angelangt, wo 5G plakativ vorgibt, sich zu befinden. Also das Modem, was wir verbaut haben in der 6850 5G, könnte 2,5 Gigabit problemlos routen. Allein man findet kein Netz, das auch nur ansatzweise in diese Region kommt. Insofern haben wir ein Gerät darum gebaut, das den aktuellen Anforderungen entspricht. Und wir kommen da so in den realen Netzen eigentlich nicht über diese 1 Gigabit-Grenze rüber. Und folglich haben wir da eben auch keinen 2,5 Gigabit-Port verbaut. Das hätte wenig Sinn gemacht, die Anwendbarkeit dieses Ports wäre nahe Null gewesen. Also man hätte da was anstecken können und sich über den 2,5 Gigabit-Link freuen können, aber das wäre optische Illusion geblieben. Und im Heimnetz nutzt er allein auch nichts, weil dann bräuchte man mindestens einen zweiten. Und das ist jetzt auch nicht die Hauptaufgabe der Fritzbox, einen Switch fürs Heimnetz darzustellen. Unser Hauptaugenmerk ist, den Internet-Traffic ins Netz zu bringen und die Anfragen rauszubringen. Natürlich, Heimnetz ist ein ganz wichtiges Thema, auch für die Fritzbox, aber eben kein Primärthema.
Und dann sollte sie irgendwann dann auch fliegen können. Prototypen habt ihr ja.
Da gab es schon mal was.
Genau.
Fliegen können die schon, fantastisch.
Ich verlinke da am 1. April.
Ich glaube, an einem 1. April gab es da mal was.
Genau.
Ich glaube, die konnte auch schon 5G, diese Box, die wir da hatten.
Das war eine 5G-Box. Ja, das war eine 5G-Box.
Ich muss mal in euren Keller.
Aber um nochmal auf diesen 2,5 Gigabit WAN-Port zurückzukommen, was wir ja in den künftigen, in der 5G-Entwicklung der Modems eben erwarten und der Netze, ist eben Carrier Aggregation für 5G. Und dann kommen wir ja auch mit heutigen Netzen, würde man dann schon die 1 Gigabit-Grenze deutlich reißen können.
Ja.
Ja, wenn dann zwei Zellen gleichzeitig genutzt werden könnten. So, das ist aber nur Theorie, weil ich werde die Frequenzen gibt es zurzeit nur einmal 100 MHz pro Anbieter maximal. Stimmt nicht ganz. Wir hatten uns den Frequenzplan für die Schweiz angeschaut. Da waren es 120 MHz, die Swisscom? Swisscom war es, glaube ich. In 78, also im 3,5 GHz Band zur Verfügung hat. Die könnten dann natürlich über Carrier Aggregation über zwei Zellen bereitgestellt werden an einem Standort. Momentan, denke ich, wird die Swisscom die strategisch eher anders einsetzen, diese 20 MHz, die man nicht auf einmal einem Endgerät anbieten kann. Ich denke, das wird eher Verwendung SA, NSA, ein Teil des Spektrums für NSA-Nutzer, der andere Teil für SA-Nutzer bereitgestellt werden.
NSA und das zweite, das sind
Standalone und Non-Standalone.
Bereich.
Ja, Standalone, gut. Genau. Ja. Da, wo wir ganz vorne schon mal waren, da schließt sich der Kreis.
Der Kreis schließt sich.
Wunderbar. Gibt es zu diesem schließenden Kreis noch etwas hinzuzufügen von eurer Seite? Habe ich irgendwas verpasst, mit reinzunehmen?
Ich glaube, ganz viel.
Das ist logisch.
Das Thema ist unendlich ergiebig. Aber ich glaube, das, was Sinn machte heute, war drin.
Eben für so ein erstes Anstreifen des Themas und ein bisschen genauer, tiefer mit reingehen, ja. Weil sonst wird es dann zu technisch und alles Mögliche nach hinten dran. Gut, dann würde ich mich doch bedanken bei euch beiden.
Ja, sehr gerne.
Ja, wir bedanken uns auch.
Es war mir wie immer eine Freude und ich bin gespannt, was wir das nächste Mal für ein Thema zusammenbekommen.
Ich freue mich auf jeden Fall drauf.
Ich mich auch.
Falls es wieder um Mobilfunk oder Telefonie mal gehen sollte, dann bin ich vielleicht auch wieder dabei.
Wunderprächtig. Ich schaue oder wir schauen, was wir da für ein Thema ausgraben können, was gerade passend ist. In diesem Sinne, herzlichen Dank, Tom.
Ich danke dir, Martin.
Danke dir, Gordon.
Ja, ebenfalls. Dankeschön.
War mir wie immer eine Freude. Und für euch, liebe Zuhörer und Zuhörerinnen, wenn ihr noch Fragen zum Thema 5G und dem ganzen Drumherum habt, ihr dürft natürlich auch Fragen zu LTE stellen oder Dinge, die euch da beim mobilen Internet bewegen. Wie immer unten in die Kommentare. Ihr dürft eine Mail schreiben über Social Media. Wir freuen uns wie immer über eine Bewertung auf den ganzen Plattformen. Wir freuen uns sehr darüber. Euch noch einen schönen Tag. Abonniert diesen Podcast, sofern ihr es noch nicht getan habt. Und wir hören uns bald wieder. Bis dann, euer Poughkeepsie. Und nochmals Dankeschön an AVM für das spannende Gespräch.
Hört mehr Geek Talk.